People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht. Heute Daniel Mühlbauer mit seiner Perspektive auf Daten, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und wie wir HR-seitig bestmöglich davon profitieren und unternehmerischen Mehrwert schaffen. Und man sieht schon, dieses HR in Mehrwert ist gehighlightet. Daniel, erstmal schön, dass du da bist. Auf deinem T-Shirt steht Data Denn. Du bist auch noch Doktor. Wie soll ich dich jetzt ansprechen? Doktor Denn, Data Denn, Denn, Daniel, wie wollen wir es handhaben?
Daniel und Denn reicht völlig aus. Die anderen sind alles eher so Spitznamen oder Sachen und den Doktor, den führe ich selten. Ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe, aber es ist jetzt nichts, was ich mir in den Personalausweis eintragen lasse. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ist echt cool.
Im Sinne der Datenvollständigkeit und dadurch, dass Datenliebe ja sogar ein Wort ist, was bei dir im Hashtag verewigt ist, ist das, glaube ich, schon gut, auch den Doktor zu führen. Und auch das Data Den ist, glaube ich, ja einfach ein cooler Kniff. Viele kennen dich ja auch einfach unter dem Namen. Und deshalb hat es mich auch ganz besonders gefreut, dass du auf einen Post von uns reagiert hast. Wir hatten den Tim Verhoeven vor einiger Zeit bei uns im Podcast, haben mit ihm dann, weil er Grillen liebt und wir über die Hot Topics des HRs sprechen wollten, ein Grillvideo gemacht. Das hast du dann kommentiert. Dann kam Tim mit der Challenge, naja, dann schaffen wir es doch irgendwie, dass alle HR Data Dudes, das ist ein Podcast, aber auch bald Webinarformat, was ihr anbietet, bei Make in den Podcast kommen. Die Challenge, die haben wir dann angenommen und ja, so sind wir dann letztlich auch auf dich gekommen. Du bist jetzt heute hier, finden wir natürlich mega, hast den weiten Weg aus München auf dich genommen, hier heute anzureisen. Und ja, warum sich auch viele bei uns so gefreut haben, viele kennen dich halt einfach. Also du hast auf LinkedIn über 30.000 Followerinnen. Mhm. Also du bist mittlerweile, hast du mir vorhin gesagt, schon in der S- und U-Bahn angesprochen und da vielleicht auch mal nachgefragt, also wie ist dieser Hype, der irgendwie entstanden ist für dich und wie kam es auch dazu?
Ja, ich bin halt eigentlich immer noch so derselbe Dude irgendwie aus dem Umfeld von München, ne? Also geboren in Dortmund und habe mich eigentlich meiner Meinung nach nicht großartig verändert. Was ich ein bisschen mehr verstanden habe, glaube ich, ist, ich habe ganz am Anfang meiner LinkedIn-Reise und auch so überhaupt, als ich ein Unternehmen gegründet habe und das dann so ein bisschen auch als Marketing-Funnel genutzt habe, da habe ich ganz am Anfang eher gedacht, man muss so versuchen, die ganze breite Masse an Menschen möglicherweise abzuholen. Und dann habe ich immer versucht, meine Meinung und Standpunkte halt trotzdem verträglich für viele Sichtweisen irgendwie zu äußern. Und im Zeitverlauf habe ich dann gemerkt, nee, du musst halt einfach den Standpunkt klar fundieren und sagen, was dein Standpunkt ist. Und dann wird es Leute geben, die mögen den nicht. Aber die den mögen, die werden halt viel stärker zu Followerinnen. In dem Sinne, dass man halt wirklich eine Art kleine Community schafft. Ich habe jetzt kein Community-Format, so wie man es kennt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie so eine enge Gruppe an Leuten ist, die sich auch gegenseitig unterstützt, manchmal hilft. Die kennen sich dann auch, auf Events treffen die sich und so. Also das ist schon irgendwie ziemlich cool. Ich habe das unterschätzt, was das bedeutet, wenn du sehr spitz in einer Nische wie HR, die zwar auf LinkedIn sehr vertreten ist, aber ansonsten ja eigentlich eine Nische ist, bekannter wirst. Das habe ich tatsächlich unterschätzt, das meine ich mit diesem S- und U-Bahn-mäßigen Ansprechen und so. Das ist für mich immer noch völlig weird, irgendwie, wenn das passiert. Ich finde das alles ganz toll und fühle mich geehrt davon, dass Menschen mich wiedererkennen und dass ich heute hier bin, dass wir uns gefunden haben darüber und du mich gleich angesprochen hast. Aber das ist schon irgendwie so apart manchmal, wenn man dann so überlegt, ja okay, da sind jetzt Menschen, die könnten dich kennen oder dergleichen, dann fängt man an, das habe ich erst wieder abstellen müssen, zu überlegen so, okay, wenn jetzt da hingehst, was machst du, wo denkst du drüber nach, wie verhältst du dich und so weiter, weil könnte dich ja jemand kennen und so. Ne? Und dann habe ich halt einfach gemerkt, ja nee, jetzt relax dich mal, das ist zwar für dich ein Wachstum so, aber es sind halt trotzdem 30.000 Personen von 80 Millionen Menschen. Also das ist ja jetzt keine riesige Bekanntheit. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass man nicht anfängt, sich zu verwässern im Zeitverlauf, weil man jetzt der Meinung ist, dass da schauen so viele zu. Ich möchte gerne meine Perspektiven weiterhin äußern. Eine sehr große Perspektive, zu der ich mich datenfundiert äußere, ist ja auch Vielfalt und Inklusionsthemen so. Und das schmeckt nicht jedem. Und das merke ich auch. Ich habe noch nie mehr, also ich sage das bewusst nicht, ich sage immer nur negative Kommentare, weil ich kriege keinen Hate, weil ich ein weißer Mann bin. So. Das ist ganz selten, dass mich irgendwer da so ganz hart anspricht. Aber wenn ich mich für Mütter äußere oder so, so für mehr Beteiligung am Arbeitsleben, wenn sie denn wollen, für mehr Inklusion von Müttern, die zurückkommen aus der Elternzeit, dass man diesen Übergang besser schafft, dass man mehr Toleranz für auch Teilzeitwünsche hat, die vielleicht da sind, auch von Männern übrigens, ja, und das nicht so als Karrierekiller definiert. Ja, dann schau dir mal die Hasseljürgens an, die bei mir in meinem Kommentar auftauchen und alle sagen so, nee, das ist doch faul, das ist doch und so weiter. So schaffen wir in Deutschland gar nichts mehr. Demnächst noch 4-Tage-Woche. Und ich denke mir immer so, ja, auf jeden. Ich hab doch, warum soll ich 5 Tage arbeiten? Das, lass mich nur 3 arbeiten oder gar nicht mehr, wenn ich Mitte 50 bin. Also das ist so, das passt mir viel mehr. Ne? Deswegen ist es, man wird schon sichtbarer, die Anfragen werden mehr und ich kann zum Glück dann auswählen, was ich mache. Und das ist mir ganz wichtig.
Apropos 4-Tage-Woche, ich glaube, da solltest du auch mal mit Bill Gates sprechen. Der hat ja gesagt, dank KI, auch das werden wir nachher gleich noch streifen, ist die 2-Tage-Woche aus seiner Sicht ein Modell. Wobei Bill Gates ja auch gesagt hat, das Internet ist ein Hype. Also von daher bin ich gespannt, wie wir das Ganze so miteinander einordnen. Ja. Du hast es gesagt, du hast diese Datenliebe, die du mitbringst, die hast du übertragen auf HR. Das heißt, dein Hashtag ist ja auch HR-Datenliebe. Du bist ansonsten auch in der physischen Welt sehr viel unterwegs. Du machst momentan sehr viel Hindernisläufe. Ja. Früher warst du sehr aktiv im Handball sowie auch im Football. Da hast du uns auch was Nostalgisches mitgebracht. Ja. Wir haben es schon gesagt, du hast in BWL promoviert an der LMU in München, spielst ansonsten auch ganz gerne mal PlayStation und bist eigentlich hauptberuflich, wenn du nicht als Data Dan unterwegs bist, bei Siemens als Experte für People und Organization AI Solutions unterwegs. Ja. Und wenn man das mal in einen Satz packt, was du da tust, dann hast du so gesagt, eigentlich from AI Overwhelm to AI Confidence. Also so eine Einordnung, diese Zuversicht, die, glaube ich, auch ganz viele Menschen in diesem Land beim Thema AI brauchen. Das AI kann ja auch häufig im Anxiety-Kontext so als Wortwitz mit AI vorne gespielt werden. Weil eben viele Menschen sagen, das hat zwar natürlich ein totales Potenzial, aber sehen natürlich auch ganz stark die Gefahren. Ist ja immer so, wenn was Neues aufkommt. Und was ich da spannend fand und was auch ein weiterer Berührungspunkt von Make und dir war, im Speziellen von meinem Kollegen Amann, der bei dir diesen JetGPT-Führerschein gemacht hat. Ja. Also das fand ich sehr cool, weil viele sagen ja, wenn du einen Hund holst, mach einen Führerschein. Ja, genau. Das ist ja immer etwas, was mehr aufkommt. Und du hast gesagt, ja gut, dann machen wir eben den HR-Führerschein für den Umgang mit JetGPT. Wie kam es auch zu der Idee, und ich habe schon relativ viel von dir angesprochen, was denn ansonsten vielleicht noch Hidden Secrets zu deiner Person, Data Dan, die wir heute im Podcast erfahren dürfen.
Ja, auf die Hidden Secrets kommen wir bestimmt noch, wenn wir über Football und so reden. Ich glaube, die Idee zu dem Kurs kam auf, als ich gemerkt habe, dass die Verfügbarmachung von Technologie halt einfach nur ein Schritt ist, aber nicht automatisch auslöst, dass Menschen das dann auch nutzen. Aus den verschiedenen Gründen, die du auch schon angedeutet hast. Sondern Menschen kommen aus einer Zeit, wo man sich hat dann schulen lassen einfach für ein Tool und dann war man besser da drin. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese neuartige Art von Tool, ChatGPT, muss man ja auch sagen, ist ja eigentlich eine UX-Revolution. Die Technologie dahinter, große Sprachmodelle, gibt es ja schon länger. Aber das wusste halt keiner. Erst recht nicht im HR. Die haben, also, das ist ja live gegangen mit GPT-3. Also gab es ja 1 und 2 auch schon. Hat nur keiner mitgekriegt. Zumindest nicht aus der HR-Welt. Und dann ist das in eine User Experience, in eine UI gegossen worden vorne, in ein User Interface, das so ein bisschen aussieht wie WhatsApp. Und sofort hat jeder angefangen, das zu benutzen. Und das ist die eigentliche Revolution, dass man das verfügbar gemacht hat in einer Oberfläche, die jeder versteht. Und da haben viele gedacht, naja, weil das so ist wie WhatsApp, dann werden das jetzt alle nutzen. Und das haben ja auch einige genutzt. Aber es ist bis heute noch so, dass selbst jüngste Daten dazu sagen, dass es immer noch einen erheblichen Anteil von Menschen gibt, die so dieses One-and-Done-Problem haben, die es einmal aufgemacht haben, dann haben die da eine Google-artige Frage reingegeben und dann haben die nicht das Ergebnis gekriegt, das sie sich erhofft haben, und dann haben die es wieder zugemacht und nie wieder geöffnet. Und diese Art von Technologie, die ist halt ein Schlüssel für alle anderen Technologien. Und deswegen habe ich gesagt, mit so einem Führerschein, mit so einem Starter, der jetzt nicht, ja, ich gebe auch Beispiele da drin und so, aber eigentlich, was ich möchte, ist, dass die Menschen die Methodik, das zu bedienen, verstehen und lernen, damit sie dann verstehen, dass das eigentlich ein Schlüssel zu allem anderen ist. Das ist eine Technologie, mit der man reden kann. Und man bekommt etwas zurück. Das ist völlig anders. Das ist kein Geheimwissen wie das klassische KI und Algorithmen, wo man programmieren können muss oder sowas und selbst in Low-Code-Oberflächen sich ein bisschen auskennen muss. Und das ist wie so ein Klerus gewesen von Menschen, die sich damit ausgekannt haben und dann Menschen, die sich damit nicht ausgekannt haben. Und für die Menschen, die sich damit nicht ausgekannt haben, war alles, was dieser Klerus, dieser KI-Klerus macht, war Magic. Und jetzt ist das so, wenn du weißt, wie ChatGPT funktioniert und auch andere große Sprachmodelle wie Gemini und Claude und so weiter, dann kannst du dir darüber ja alles andere erschließen. Das ist ja eine Erweiterung deiner Fähigkeiten in dem Sinne. Das heißt, wenn ich jetzt als HR-lerin gar keine Ahnung von KI habe, dann kann ich das Ding einfach fragen. Dann könnte ich Excel aufmachen oder ein anderes Tabellentool, könnte einfach runterschreiben, was ich pro Woche so mache. Dann nehme ich diese Liste, lade das da hoch und sage, bei welchen von diesen Aufgaben kannst du mir helfen? Und dann sagt die KI plötzlich, ja, bei denen kann ich dir helfen. Dann kannst du sagen, ja, okay, wo gibt es ein Datenschutzproblem? Dann macht sie überall Kreuze, wo es ein Datenschutzproblem gibt. Wo ist der größte Impact auf meinen Arbeitsalltag, wenn ich diese Tätigkeiten an dich auslagere? Dann macht es da wieder Kreuzchen. Und am Ende hast du eine fertige Tabelle von Tätigkeiten, die KI übernehmen könnte. Und das konntest du vorher mit keiner Art von KI machen. Das heißt, durch dieses Schlüsselloch ChatGPT erschließt du dir die ganze digitale Welt eigentlich. Du könntest anfangen und dir einen kleinen Digitalberater für HR bauen. Du könntest sagen, wir sind heute hier, wir wollen dahin, wie kommen wir dahin? Dann fängt er an, das vorzuschlagen. Dann kannst du runterbrechen bis aufs kleinste Detail, was ist nächste Woche meine operative Aufgabe? Was ist danach die Woche meine operative Aufgabe? Du kannst einen ständigen Begleiter daraus machen. Und ich mache jetzt hier mal so ein bisschen zu, aber mein Kernpunkt ist halt, das müssen die Leute verstehen und das versuche ich mit dem Führerschein zu vermitteln. Du lernst ja dann auch nicht in der Fahrschule, das sage ich dann immer, lernst du ja auch nicht, wie du jetzt zum Beispiel von München nach Heilbronn kommst. Du lernst aber alle Techniken, dass du selbstständig von München nach Heilbronn fahren kannst. Und das macht dieser Führerschein auch. Der bringt dir alle Techniken bei, dass du dann damit machen kannst, was du willst und was für dich am besten passt. Viele andere Kursanbieter haben sich darauf fokussiert zu dem Zeitpunkt, konkrete Use Cases im Recruiting beizubringen. So, und dann sind die Leute, haben diesen Use Case gelernt und dann sind die in ein eigenes Recruiting gegangen und haben gemerkt, unser eigenes Recruiting funktioniert ganz anders. Ich kann diesen Use Case gar nicht verwenden. Ist ja blöd. Aber wenn du Prompten lernst, ist völlig egal, ob du mit Gemini arbeitest, mit Claude oder mit was auch immer, du kannst am Ende prompten. Vielleicht musst du für Gemini ein bisschen anders prompten hier und da. Aber du kennst die Technik. Und deswegen ist es ein Führerschein. Und deswegen ist das so wichtig. Und deswegen holt man die Leute auch aus dieser Konsumhaltung raus, auf irgendeine breite Schulung zu warten und zu sagen, nee, ich investiere in meine Karriere damit, weil ich bin ja dadurch besser, egal bei welchem Unternehmen ich arbeite. Und das ist das Wichtige, glaube ich.
Was du damit sagst und was ich schön finde, ist, ich sag mal so ein kleiner Reim, die ersten Schritte sind die schwersten. Mhm. Also, weil genau darum geht's ja, so damit in Berührung zu kommen. ChatGPT hat ja dann im Endeffekt für viele auch so das Thema KI irgendwie en vogue gemacht. Mhm. Also auf einmal wussten alle, oh, guck mal, die KI, genau wie du gesagt hast, dieses Magische, was die einen vielleicht mehr und die anderen weniger positiv magisch fanden. Ja. Weil das hat ja auch manchmal sowas von Hexerei und irgendwie von vom Dunkeln und vom Bösen, aber damit kam man irgendwie damit in Berührung. Und deshalb finde ich das eben total interessant. Und was ja auch interessant ist, die Google-Suche hat sich ja seit es ChatGPT gibt auch total verändert. Mhm. Also die ist ja viel länger geworden. Mhm. Das heißt, die Leute geben viel genauer, weil du gerade das Thema Prompting ja auch angesprochen hast, viel genauer quasi ihre Suchanfrage bei Google ein, weil sie bessere Ergebnisse sich wünschen. Mittlerweile ist ja auch oben so eine kleine Zusammenfassung von Gemini. Also das hat auf jeden Fall die Welt in großer Art und Weise eben auch verändert. Vielleicht nochmal ganz kurz, was für Module hat man eben auch in diesem Führerschein? Also weil normal ist es so, du fängst beim Führerschein mit Anfahren an, hast Theorie, Praxis. Was ist bei dem ChatGPT-Führerschein da so an Bausteinen drin?
Also ganz am Anfang gehe ich kurz auf so theoretische Grundlagen ein, weil mir ganz wichtig ist, dass man versteht, dass generative KI, also das, was so diese textgroßen Sprachmodelle sind und so weiter, dass das nur ein ganz kleiner Baustein von KI insgesamt ist. Man sich aber mit diesem Baustein den Rest erschließen kann. Und dann gehe ich natürlich auch so ein bisschen, ohne da Rechtsberatung zu machen, weil ich kein Jurist bin, aber ich gehe so ein bisschen auf die ethisch-moralischen Grenzen natürlich auch ein und sage, du musst dir schon überlegen, welche Daten lädst du da hoch. Im HR hat man viel mit sensiblen Daten zu tun. Da kann man jetzt nicht einfach hergehen und Lebensläufe der Reihe nach da reinladen. Ja? Da muss man vorher irgendwie Consent eingeholt haben. Und selbst wenn man Consent einholt, muss man nochmal gucken, was steht in dem Lebenslauf drin. Da gibt es bestimmte nicht nur personenbezogene Daten, sondern vielleicht auch sehr sensible Daten. Manche Menschen tragen zum zum Beispiel Dinge in ihren Lebenslauf ein, die was mit Gesundheitsdaten zu tun haben oder sowas. Ne? Da würde ich immer persönlich moralisch von Abstand nehmen, das in so ein Modell reinzuladen. Das, was geht die das an? Den Namen und die Gesundheitsdaten in einem Datenpaket nach USA zu schicken, ist nicht das Geilste, was man machen kann. Und deswegen lernt man das so ein bisschen am Anfang einzuschätzen. Und auch, das ist mir immer wichtig bei all diesen Hype-Themen, ich will hinter diesen Hype gucken. Und da sage ich zum Beispiel sehr deutlich im zweiten Modul, das ist im Grunde Autocomplete auf Steroiden, dieses ganze Zeug. Damit die Leute mal so ein bisschen die Angst davor verlieren, weil die denken, das ist so krasse Magie. Nein, nein, das ist, wenn du WhatsApp aufmachst und fängst an, ein Wort zu tippen und da oben kommt das vollständige Wort und das nächste Wort. Das auf ganz viel Steroiden ist ein großes Sprachmodell. Weil was das technisch tut, ist, es schätzt ja nur die nächste Silbe. Und das halt super schnell und super genau, weil es mit so viel Daten trainiert wurde. Aber es schätzt nur die nächste Silbe des Wortes, das die beste Antwort ergibt, auf was immer du reingegeben hast. Ja? Und wenn du eben bestimmte Frageformulierungen oder Prompts reingibst, dann schätzt es eben in einer anderen, im anderen Bereich seiner, in statistischen würde man sagen, Dichteverteilung aus Silben, die dann zusammengebaut werden in Echtzeit zu Worten. Und daher kommen dann auch alle Probleme, die das hat. Also wenn das Dinge erfindet, dann weil es dich glücklich machen will, in Anführungsstrichen, es fühlt keine Empathie, aber es möchte gerne die bestmögliche Antwort geben. Und wenn für die bestmögliche Antwort nötig ist, dass man was erfindet, dann halluziniert das Ding. Und das sind Halluzinationen dann letztendlich. Es vertut sich in seiner Dichteverteilung irgendwo und packt Worte und Silben da rein, wo es gelernt hat, dass der Nutzer, die Nutzerin damit sehr zufrieden ist. Ja? Sowas spreche ich also an, um ganz konkret so ein bisschen die Luft auch rauszulassen aus diesem Heißluftballon, der sich darum befindet. Und dann lernt man ganz konkret, wie man promptet, ein paar Prompttechniken. Dann lernt man, wie man kleine Assistenten sich baut in Form dessen, dass man die Chats auf bestimmte Themen fokussiert und dann für jedes Thema einen Chat hat. Und dann lernt man, wie man Custom GPT baut, aus so einem Chat dann einen GPT macht, das man auch mit anderen teilen kann, wo man dann gemeinsam dran arbeiten kann und so. Und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick darauf, wie man sowas in Firmen aufsetzen könnte, mit sowas wie Microsoft Azure oder mit Google oder ähnlichem, spreche ich dann an, was man dafür so bräuchte als Firma, um das seinen Menschen zur Verfügung zu stellen. Das sind die 4+1, das Bonusmodul, Module. Und bisher kommt das sehr gut an und ich kriege sehr viele positive Rückmeldungen von den nun fast 300 HRlerinnen und HRlern, die den Kurs begonnen haben. Noch nicht alle haben absolviert, aber ja, das kommt eigentlich sehr gut an.
Macht für mich auch total Sinn, dass das gut ankommt, weil man eben einfach mal reingeht. Man probiert es mal aus, man lernt es mal kennen. Mhm. Häufig, finde ich, ist die Angst ja immer dann da, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Da gibt es irgendwas, was so wie das dunkle Monster irgendwie im Raum umherschwirrt. Und wenn man aber mal näher tritt, dann ist es vielleicht nur der kleine Pumuckl und strahlt einen an und lächelt einen an. Also genau. Das ist immer so ein bisschen das Thema. Und was ich bei dir einfach auch so mag, und ich glaube, was auch einer der Gründe, wir haben über deine Reichweite gesprochen, ist, warum sich das so aufgebaut hat. Mhm. Du bist halt extrem klar. Mhm. Also in einem Post, du sagst ja auch, du bist AI-Realist, auch darüber wenn wir gleich nochmal sprechen, aber hast du ja zuletzt gesagt, es gibt keine unbiased AI. Mhm. Und das ist sowas, das droppst du dann halt einfach und so nach dem Motto, jetzt rafft's endlich mal und es ist so. Du willst ja im Endeffekt damit sagen, dass KI niemals neutral ist, weil es ja immer von den Daten auch abhängt, mit denen ich gefüttert werde. Du hast auch gesagt, es ist nicht per se empathisch. Es gibt ja auch viele Leute, die so eine dystopische Welt sich vorstellen, wo irgendwann die KI übernimmt und deshalb sagen sie ganz oft Danke und Bitte auch in ihren Formulierungen, weil sie sagen, irgendwann gibt's vielleicht das Feedback und die KI übernimmt. Aber warum ist es dir auch so wichtig, dafür zu sensibilisieren und was glaubst du, wo hat HR vielleicht da auch in der Nutzung oder auch in der Denkweise noch ein bisschen Rückstände, weil du diesen Aspekt ja so klar betonst?
Ja. Das Entscheidende daran ist, viele HR-Tech-Anbieter haben auf ihren Homepages unter Benefits der Softwarelösung stehen unbiased. Also wenn du durchgehst, wirst du das ganz häufig finden, mal in abgeschwächter Form und mal ganz klar auf den US-amerikanischen so unbiased AI algorithm that match your people and your jobs oder sowas. Ja. Und das geht mir tierisch auf den Zeiger, weil es einfach mathematisch und statistisch unmöglich ist. Es ist ein theoretisches Ideal. Also du kannst mathematisch eine Gleichung ausrechnen, wo der Fehlerterm statistisch null ist. Und das bedeutet dann, dieses mathematische Konstrukt hier macht keine Fehler. So. Aber im Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt es das auch theoretisch. Also theoretisch kann so ein sich vertun, null werden, also eine Accuracy von 100 erreicht werden. Aber in der Praxis, wo man mit echten Daten arbeitet und dann auch noch in der nicht naturwissenschaftlichen Praxis, also dort sozialwissenschaftlich sind wir ja eher unterwegs, wo es mit Menschen zu tun hat, wo man ganz viel nicht explizit messen kann, also keine Daten darüber hat, wie eine Persönlichkeit eines Menschen wirklich ist, sondern man hat nur eine Befragung darüber und über die Befragung nähert man dann an, der Mensch ist vielleicht extrovertiert oder so. Ja? Und in dieser Welt wird es niemals ein Szenario geben, wo eine KI unbiased ist. Und dann ist mir ganz wichtig zu sagen, es gibt ja auch keine Welt, in der Menschen unbiased sind. Also jeder hat seine Vorurteile, die er mit sich rumschleppt, bewusster oder unbewusster, und macht irgendwelche Entscheidungen danach. Die entscheidende Frage ist also nur, und ich bin Ökonom von der Ausbildung her, wird KI irgendwann weniger biased als die Menschen, die zum Beispiel rekrutieren? Und ist sie dabei günstiger? Also einfach ökonomisch gesehen zu geringeren Kosten. Und wenn sie gleich biased ist und günstiger, gibt es einen Anreiz für Unternehmen zu sagen, wir nehmen die KI. Wenn sie mehr biased ist und günstiger, ist es eine Abschätzung. Wenn sie mehr biased und teurer ist, klar, nimmt man den Menschen. Ja? Aber das sind die Szenarien, über die wir uns Gedanken machen müssen. Und das Zweite ist halt, HR ruht sich dann oft darauf aus, dass ein Anbieter sagt und dann vermeintlich auch in Studien vorlegt, unsere KI ist unbiased. Und dann wird sich ausgeruht darauf und sagt, ja, der Anbieter hat das gesagt, wir können das jetzt einsetzen. Mit Blick auf gewisse KI-Verordnungen etc. pp., die so schrittweise scharfgestellt werden ja jetzt, wird das nicht ausreichen. Also da muss man sich ein bisschen tiefer gehend mit den Inhalten dahinter befassen. Und auch da helfen wieder ChatGPT und Co., weil man kann zum Beispiel ja einfach fragen, okay, auf welche Art und Weise könnte eine KI im Recruiting biased sein? Und dann kriegt man eine lange Liste von möglichen Bias-Problemen. Wie, und dann kann man als Laie einfach fragen, ja, wie kann ich dem denn begegnen und wen muss ich dafür ansprechen, dass wir so ein Monitoring aufbauen? Und dann sagt die wahrscheinlich ja Leute aus deiner IT-Security, Data Science, wahrscheinlich noch Legal-Expertinnen musst du ansprechen und dann musst du dann ein Team machen und dann könnt ihr ein Monitoring machen und so. Und vielleicht macht es Sinn, das extern zu auditieren. So. Und das hast du dann in 5 Minuten vielleicht, wenn du schlecht promptest und das noch nicht so gut kannst, vielleicht in 1 Stunde. Und vorher hast du dafür wahrscheinlich Tausende an Euro an Beratung ausgegeben, dass dann jemand da durchkommt. Und diese Klarheit ist mir so wichtig. Diese, das sage ich ganz oft, an ganz vielen Stellen versuche ich diese Klarheit herauszuarbeiten, dort, wo es sie gibt. Und das ist genauso wie mit der 4-Tage-Woche oder zumindest mit dem hybriden Arbeiten. Da gibt es ganz viele Themen. Ich versuche aber jetzt nicht nur irgendwie die populären Sachen anzusprechen, sondern es gibt zum Beispiel sehr stabile Evidenz dafür, dass Diversität und Vielfalt in Unternehmen im Durchschnitt nicht dazu führen, dass die Unternehmen erfolgreicher werden, sondern es ist ein Null-Effekt. Also wir finden keine Korrelation, manche sogar negativ, weil man, wenn Menschen nicht dasselbe Wertesystem haben, dann brauchen sie mehr Zeit, um sich zu verstehen, ja, in bestimmten Arbeitskontexten, und das sind Kosten. Ja, und deswegen wird man dann weniger erfolgreich, wenn man sehr unterschiedliche Menschen an einen Tisch setzt.
Ist ja auch bei Referral-Programmen so das Ding, dass man mittlerweile sagt, das ist sehr effizient im Recruiting, aber führt halt auch zu mehr Gleichheit.
Ja, genau.
Aber tendenziell verlassen dann halt auch Teams eher das Unternehmen.
Richtig.
Also ist ja genau das Ding. Und eine Korrelation ist ja auch nur eine Chance dafür, dass es eine Kausalität gibt und notwendige Bedingungen.
Ja, genau. Und deswegen versuche ich auch die Themen anzusprechen, auch wenn mir das natürlich dann, ja, da kriege ich dann oft auf die Mütze dafür, aber das ist dann, also die Daten sind da relativ eindeutig, so eindeutig sie sein können. Nur, ich sage ja dann auch den zweiten Satz, nämlich wenn du ein Business Case für Diversität brauchst, dann bist du eh Teil des Problems. Also Vielfalt sollte ein Menschenrecht, eine moralische, eine ethische Überzeugung sein, wenn man die denn trägt, dass man sagt, ich möchte gerne, dass alle Menschen dieselben Chancen haben, am Arbeitsmarkt teilnehmen zu können. Da brauche ich keinen Business Case für. Ja, also das macht keinen Sinn für mich. Wenn man dafür einen Business Case braucht, dann ist man schon irgendwo auf der falschen Seite unterwegs. Und das ist für mich immer der zweite Satz, der dann häufig überhört wird. Aber ja, so versuche ich mich evidenzorientiert zu bewegen und klare, pointierte Meinungen auch manchmal zu machen. Denn natürlich ist auch da die statistische Evidenz nicht immer völlig glasklar. Zum Beispiel kann es einzelne Unternehmen geben, die, bei denen doch die Korrelation zwischen Vielfalt und und Betriebserfolg irgendwie positiv ist und sie vielleicht auch rausfinden, dass es wahrscheinlich eine Kausalität ist.
Da gibt es vielleicht kann Moderatoren sein. Oder Mediatoren, ja. Die dann diese Kausalität quasi aufklären.
Oder ja. Es ist im Innovationsbereich oder Research, wo man viele Denkweisen braucht, um Probleme zu lösen. Da kann Diversität sehr hilfreich sein, ne? Weil man dann viele unterschiedliche Denkweisen an einem Tisch hat, die dann irgendwie anders aufs Problem gucken. Ne? Und da kann das schon sehr gut passieren. Heißt aber trotzdem, on average, ist trotzdem null. Ja.
Wenn wir mal zusammennehmen, was du jetzt auch gesagt hast oder mit was du dich beschäftigst, dann haben wir jetzt mal den ChatGPT-Führerschein für HR gedroppt, aber auch die Auseinandersetzung mit den Daten, auf der anderen Seite auch diese sehr realistische Denkweise. Mhm. Und du sagst dir auch auf LinkedIn, hey, I'm Data Dan, Beginfluencer, also du willst bewusst kein Influencer sein. Mhm. Ich leite daraus mal ab, dass du auch helfen willst, dass die Leute sagen, hey, ich habe Lust zu starten. Richtig. Fact-Pusher und AI-Realist. Also das sind ja, sagen wir mal, so die drei Geschichten. Was ich mich gefragt habe mit der Antilopen-Gang und mit Danger Dan, hat aber Data Dan nichts zu tun.
Nee, gar nicht. War auch, muss ich auch sagen, ich kannte vorher die Musik gar nicht und habe das dann später erst, hat mich auch jemand drauf angesprochen, da habe ich da mal reingehört und so weiter. Ich meine, einige von den Sachen liegen auch so ein bisschen auf der Linie, auf der ich sonst auch unterwegs bin, so für mich persönlich. Aber ist jetzt zum Beispiel auch nichts, was ich regelmäßig höre und hat damit auch gar nichts zu tun. Ist schon sehr nah dran und deswegen wahrscheinlich auch dieses, dass man sich das so gut merken kann und dass sich viele das so gut merken können. Ja, also es war aber Zufall tatsächlich.
Oder Triple D, Dr. Ja, genau, Data Dan.
Genau.
Klingt dann fast wie irgendwie ein Hip-Hop-DJ. Was hast du ansonsten?
Oder früher beim Wrestling gab es das, glaube ich, auch immer so Leute, die solche Abkürzungen hatten. Ne? Musik, mittlerweile höre ich viel Metalcore, viel Rap und Hip-Hop. Das aber noch so aus den 90er Jahren, 2000er Jahren. Da bin ich nicht so bei den neueren Sachen dabei, kenne ich mich auch nicht aus. Aber das ist so eine 90s-Playlist aus New York irgendwie, das kriegt mich immer noch. Dann habe ich viel Alternative-Rock gehört und so und darüber bin ich dann irgendwann zum Metalcore gekommen. Aber da stark beeinflusst von meinem Bruder, der das schon viel früher gehört hat und viel mehr in Richtung Metal unterwegs war. Wird dich interessieren, dass der Tätowierer ist, aber können wir so mal drüber sprechen. Und
hat er dich auch tätowiert?
Der hat mich auch tätowiert, ja. Und also ist eine kontinuierliche Nummer. Ich gehe da immer mal wieder vorbei, aber der ist so ausgebucht.
Echt? Du gehst mehrfach zum Tätowierer, du bist ja wild.
ja, genau. Doch. Das letzte Mal war auch eine Lücke von 6 Jahren dazwischen oder so, weil der ist zu beschäftigt. Der ist überall irgendwie unterwegs, in allen Herren Ländern und ab und zu ist er dann mal in der Nähe und dann kriege ich ihn mal und dann hat er mal ein bisschen Zeit. Jetzt wieder irgendwo zwischen den Jahren kriege ich ihn wahrscheinlich wieder einen Tag oder so. Ja.
Kommt dann Hashtag HR-Datenliebe auf den Körper?
Ich weiß noch nicht, ob ich so wild bin, aber jetzt wird erstmal der linke Arm dann irgendwann fertig gemacht und der ist noch alles oberhalb vom T-Shirt-Rand und dann wird es runtergezogen. Aber ja, deswegen, also das hat mich dann so auf den Musikgeschmack gebracht, weil er das viel hört und ich hatte das dann früher in den USA beim Football, war das auch immer so im Trainingsraum, was ja völlig wild ist, wir hatten ein Gym, das ja seinesgleichen sucht, an einer Highschool einfach, also es gehörte einfach dazu. Ich bin da reingelaufen und habe gedacht, was ist denn hier los? Was habt ihr denn hier für Sportanlagen? Ich kannte das nur von Deutschland, wo das irgendwie von der Decke bröckelt. Wenn man in so eine Schulsporteinrichtung geht oder sowas, bei den meisten Schulen ist das ja immer so ein bisschen ein Problem. Und da war das überhaupt nicht, da war so viel privates Geld da. Ne? Und da war dann auch immer... Es war interessanterweise der einzige Ort, wo man im Mittleren Westen, Bible Belt und so, in dem Gym von der Highschool, da konntest du explizite Lieder hören. Also die halt auch mit Schimpfworten waren und so. Weil das wäre sonst nach Schulkodex und so verboten gewesen. Da hätte man auch einen Tadel, Abmahnung, was weiß ich, bekommen. So.
Hättest aber in Kauf genommen.
Ja, klar. Aber da haben irgendwie, also die Lehrer waren ja auch die Trainer vom Footballteam. Und derselbe Lehrer, der dir bei Mathe gesagt hat, achte mal auf deine Sprache, hat beim Footballtraining halt einfach hingenommen, dass dann irgendwie Metal gehört wurde mit auch Schimpfworten und relativ harter Ausdrucksweise. Und das zeigt die ganze Ambivalenz, auch die man heute ja noch exorbitant vielfältiger sieht. Aber ja, da hatte ich immer schon so ein bisschen so Rockmusik, Metal immer schon mit da drin, ja.
Trainer könntest du auch übrigens für deinen ChatGPT-Führerschein gut nutzen, denn da ist ja das AI drin.
Stimmt,
also du bist Trainer für ChatGPT.
Ja.
Apropos linker Arm, der tätowiert werden soll. Eigentlich wollte ich die Überleitung nutzen. Wir sind im Gespräch aber noch weiter vorangegangen.
Ja.
Aber das Thema Ball hat dich ja sehr lange, sehr intensiv beschäftigt. Und ich habe dich ja auch gebeten, einen persönlichen Gegenstand mitzubringen. Ich nehme mal an, dass er auf deine Football-Zeit referenziert.
Ja.
Aber vielleicht kannst du den Arm mal ganz kurz nochmal in die Kamera halten und uns dann auch nochmal erzählen, was es damit auf sich hat.
Ja, also das, ich muss selber mal kurz nochmal drauf gucken, weil das schon lange her ist. Das ist eine Plakette, die bekommt man am Ende des Jahres von so einem Football, von so einer Football-Saison an einer Highschool überreicht. Für den Fall, dass man eine gewisse Platzierung erreicht hat in dem Jahr. Ja? Und das ist dann so das Mannschaftsfoto und dann die verschiedenen Namen. Und wir waren halt in den Playoffs und sind auch erst relativ spät dann ausgeschieden. Und da erinnere ich mich immer gerne dran. Das ist ultra lange her. Da war ich bin 17 geworden in den USA, als ich da war. Von 16 auf 17. Und für mich war das eine völlig andere Welt. Ich hatte immer schon so ein bisschen mit den USA so geliebäugelt und so, wie das oft so in Deutschland war, ne? Dass man so sagt, das ist ein cooles Land und so.
Noch nicht weglegen, ich will noch wissen, wo du bist,
ja, okay,
und welche Nummer. Also bei so einem zahlenaffinen Menschen wie dir will ich wissen, ob die Nummer eine Bedeutung hatte.
Die Nummer hatte keine Bedeutung, weil man kriegte die Nummern zugeteilt. Je nach Position ist das im Football so, je nachdem, wo du spielst, hast du eine gewisse Nummernrange. Und ich bin hier auf der Seite die Nummer 11, damals noch mit kahlrasiertem Kopf. Was ich heute nicht mehr trage, aber damals war das so. Und da bin ich auf der Seite in der zweiten Reihe von oben. Ist immer mein beliebtes Suchbild, wenn man bei mir bis heute Morgen aus dem. Ich habe im Keller mein kleines, also nicht riesiges Fitnessstudio. Und da steht das, weil mich das motiviert, dann doch weiterhin fit zu bleiben, ja. Und wenn ich so die Namen lese, dann werden ziemlich viele Erinnerungen wach. Und hier stehen eben auch die. Unten stehen dann auch die Ergebnisse von den Spielen, die wir hatten gegen die anderen Mannschaften. Ja, und das war schon eine sehr abgefahrene Zeit, ja. Lange her.
Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es dir was bedeutet und ja. Du es auch geliebt hast. Wir machen nachher auch nochmal ein Close-up von der Nummer 11. Definitiv auf jeden Fall vielen Dank auch, dass du sowas Persönliches mitgebracht hast.
Gerne.
Und ich finde es auch schön, dass es, also auch da natürlich geht es um Zahlen, aber da geht es natürlich auch stark um dieses Zwischenmenschliche. Mhm. Lass uns vielleicht mal die Brücke starten oder die Brücke schlagen auch zu uns als Make. Wir werden ja geschrieben mit 3M für Menschen, Marken und Maschinen stehend. Mhm. Gibt aber auch diverse Aussprachearten. Also wir sind auch manchmal lecker, man denkt, wir machen gehaltvollen Inhalt, das stimmt, aber tatsächlich sind es die 3M oder MMM Make. Wir hören auch da das Wildeste und wir sagen für uns eigentlich, dass unsere Vision ist, dass wir heute und in Zukunft für ein besseres Zusammenwirken von eben Menschen, Marken und Maschinen sorgen wollen. Inwiefern deckt sich dieser Anspruch, also dieses Zusammenwirken von Mensch, Marke, Maschine auch mit dem, was so deine Philosophie als Data Dan, Daniel Mühlbauer, wie auch immer, ausmacht?
Ich habe eine Studie gelesen vor Zeiten, die relativ klar gezeigt hat, dass Menschen, die besser einschätzen können, wo ihre eigenen Grenzen sind, also vor allem Wissensgrenzen, effizienter und vor allem effektiver KI nutzen. Weil sie quasi von vornherein wissen, was sie nicht wissen und dann genau diese Anfragen an KI stellen. Und da hat man ganz viele Berufsgruppen genommen und dann gab es eben Berufsgruppen, wo man jetzt nachsagen würde, dass sie sehr von sich überzeugt sind. Und genau diese Berufsgruppen oder Menschen,
ich bitte dich jetzt nicht um ein Beispiel.
Nee, Menschen in diesen Berufsgruppen haben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit den Ergebnissen von KI nicht geglaubt und sind mit ihren eigenen Ergebnissen gegangen, selbst wenn die Ergebnisse der KI richtig und korrekt waren. Und diese Fehlerrate hat man quasi berechnet, wie häufig hat quasi der Mensch sich nicht an das Ergebnis von der KI gehalten, obwohl das Ergebnis korrekt war und das eigene Ergebnis nicht korrekt war. Und das konnte man halt sehr genau sehen, wenn man dann, hat man weitere Forschung mit denselben Menschen gemacht und dann hat man eben rausgefunden, dass die Menschen, die sehr selbstbewusst sagen, was sie nicht wissen und das auch wissen, wo ihre Wissensgrenzen sind, dass die halt besser mit KI umgehen. Und das ist genau dieses erweiterte Intelligenzparadigma, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass Menschen und Maschinen hier zusammenarbeiten. Jetzt habe ich aber auch auf dem Weg hierhin wieder mal einen Podcast gehört von Menschen, die sich hauptberuflich mit KI eine ganze Zeit lang beschäftigt haben. Die sind deutlich pessimistischer, was diese Zukunft angeht. Also die sagen halt einfach so, ja, das mit dieser Zusammenarbeit mit den Maschinen, das klappt halt für eine ganze Zeit. Bis diese Maschinen halt deutlich intelligenter sind als wir. Und es muss dafür nicht mal eine sogenannte AGI, also generelle Maschinenintelligenz geben, die auf allen Ebenen intelligenter ist als der Mensch, sondern es reicht schon so eine Superintelligenz, die auf einem Großteil der Wissensbereiche intelligenter ist als der Mensch oder als alle Menschen sogar. Ja. Und dann ist halt immer die Frage, was macht diese intelligentere Lebensform, wenn man es jetzt mal so nennt, auch wenn es halt vielleicht kein biologisches Leben in dem Sinne ist, was macht die dann mit den nicht so intelligenten Lebensformen? Und das ist super interessant, diese Frage. Die kann sehr beängstigend sein, die Antwort darauf, oder halt ein bisschen optimistischer. Deswegen bin ich noch nicht so sicher, wo das Ganze hinläuft. Ich glaube, definitiv wird es jetzt erstmal eine Zeit lang so sein, dass wir von diesen mächtigen Instrumenten sehr stark profitieren werden. Leider sind wir trotzdem Menschen mit allen Fehlern, die wir haben, auch geopolitisch. Und deswegen werden wir wahrscheinlich die wirklichen Probleme damit leider nicht lösen, weil wir uns da selbst im Weg stehen. Aber ja, ich bin auch der Überzeugung, dass man die Technologie so gut es geht verstehen muss. Nur wenn man sie versteht, kann man sich in diesen Grenzfällen halt auch korrekt verhalten. Und ja.
Ja, ich finde es auch cool, dass du Studien ins Feld führst, weil es gibt aus meiner Sicht auch Studien, die zeigen, dass die KI besser in der Lage ist, Menschen in ihrer Meinung zu überzeugen oder zu ändern als Menschen.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Studien, die sagen, naja, die Gehirnaktivität nimmt irgendwie auch ab, weil du ja dich gar nicht mehr so tief damit auseinandersetzt. Ich zum Beispiel kommentiere Fußball noch nebenher.
Ja, cool.
Und ich möchte, also ich nutze da keine KI.
Ja.
Oder auch für Kreativitätsaufgaben. Ja. Ich nutze ganz bewusst keine KI, weil ich sage, die schränkt mich erstmal ein. Das heißt, ich fange erstmal selber an und dann nehme ich es quasi noch hinzu, weil ich sage, wenn die Lösung von mir kommt, identifiziere ich mich auch ganz anders damit und bin viel stolzer drauf, als wenn sie von der KI kommt. Jetzt bist du jemand, der die Menschen auch gerade bei diesem als Beginfluencer an die ersten Schritte ranführt und hast aber auf der anderen Seite gesagt, es gibt auch Leute, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, das bist du ja auch, die gewisse Ängste haben. Wie stehst du denn mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, mal den linken Arm aufs Herz gepackt, wie stehst du denn selber dazu? Hast du Angst vor dieser Zukunft oder nur Freude oder bist du so ein bisschen in between? Aber ich hätte schon ganz gerne so einen Ausschlag beim Barometer. Ja.
Ich bin selber technologischer Optimist. Ich glaube daran, dass wir als Menschheit und als Gruppe von Menschen, wenn es drauf ankommt, die richtige Entscheidung treffen. Das haben bisher alle Revolutionen und technologischen Revolutionen unserer Vergangenheit gezeigt, auch wenn diese hier anders ist, weil sie mächtiger ist, weil sie genereller ist und weil sie selbst denken könnte irgendwann. So, das hat das Rad nicht gemacht, das Feuer auch nicht, die Elektrizität auch nicht. Das sind alles Technologien, die nicht selber denken können. Das ist jetzt hier wirklich substanziell anders. Ich bin mir sehr sicher, dass ich unter den ersten Jobgruppen bin, die keinen Job mehr haben. Da bin ich mir sehr sicher. Also das, was ich hauptberuflich tue, ist fast vollständig in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich durch Maschinen machbar.
Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen?
Also ich bin ja, wie du angedeutet hast, im HR-Bereich, HR-IT, so an der Schnittstelle, im Grunde interner Berater, wenn man so möchte, für Technologiethemen. Und viele technologische Beratungsthemen kannst du heute schon über kleine KI-Bots dir bauen letztendlich und kannst da eine sehr solide und kompetente Beratung hinbekommen. Was heute noch nicht geht, ist das, was im Hintergrund passiert. Also wenn du die Kolleginnen und Kollegen anrufst, weil irgendein Thema gerade übereinander liegt, wenn du, ich bin sehr selten involviert in politischen Sachen, aber ich kann mich auch nicht völlig rausnehmen, ne, dass man mal irgendwo anruft und mal guckt, so wie die Temperatur fühlt und sagt, was ist denn los, warum bist du da so skeptisch bei dem Thema oder gibt's da irgendeinen anderen Grund, warum du hier nicht mit aufspringst oder dergleichen, ne? Oder hast du Angst vielleicht auch vor dieser Zukunft und hast deswegen keinen Bock mit an Bord zu kommen bei dieser Technologie? Das sind ja alles valide Gründe, die ich überhaupt nicht devalidieren will, aber ich muss sie verstehen. Und dieses Verstehen, das können Maschinen halt nur imitieren. Wie sie alles nur imitieren können. Aber bei manchen Sachen ist das Imitieren egal. Und bei dem Verstehen von anderen Menschen ist das Imitieren eben nicht egal. Das heißt, die können dir vormachen, dass die verstehen. Aber ich weiß halt wirklich, was das Gefühl eines Menschen ist, der Angst vor Technologie hat. Ich kann mich da reinversetzen. Vielleicht habe ich das selber noch nie gefühlt und habe da auch meine Limitationen. Aber zumindest habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, nachvollziehen zu können, was da passiert. Auch der emotionalen Ebene auch. Und das ist ein wirklich, diesen Teil des echten Verstehens, den wird es erstmal noch eine ganze Zeit lang geben, sicherlich ein paar Jahrzehnte noch. Aber alles andere, was recht gut strukturiert ist, das ganze Erstellen von Präsentationen, interne Vorträge halten, Change Management, Menschen begeistern, was mache ich auch ganz häufig, ist, dass ich so nicht Training-Sessions, aber Working-Sessions moderiere, wo wir zusammen an irgendwas mit Technologie bauen, wo ich anderen Menschen auch beibringe, wie man das macht oder selber was lerne wieder von anderen. Diese Dinge sind ja vollständig automatisierbar. Das ist ja wirklich, das ist überhaupt nichts, was KI, also das kann die heutige KI schon. Und dann frage ich mich, was kann die KI 2027, 2028, wenn jetzt viele davon ausgehen, dass da vielleicht so ein Schwellenwert erreicht ist, dass die ersten Maschinen intelligenter werden. Eine spannende Hypothese dabei finde ich auch, und das ist, glaube ich, etwas, was interessant ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird nicht wahrscheinlich nicht diese eine Maschine geben, wie man sich das so vorstellt, Terminator-mäßig. Ja, da ist dieser eine Roboter, ist ja nochmal eine ganz besondere Art von Maschine, ein Roboter, was Physisches. Aber wenn man sich so vorstellt, dass ein Gehirn verschiedene Zentren hat, für die es zuständig ist, also Bilderzeugung zum Beispiel, indem wir uns jetzt anschauen und ich kann das irgendwie ausfiltern und verstehe, was hier gerade passiert, ja, und sehe das, ich höre das, ich rieche das, ich bin da, ich schmecke das Wasser, ich schmecke die Coke, ich und so weiter und so fort. Ich empfinde das, ich spüre Wärme, ich spüre Luft und sehe Licht. Das sind alles verschiedene Gehirnareale, die da sind, auch wenn ich jetzt spreche. Die Sprachmodelle, das sind die, die das Areal ersetzen werden. Die Image, also die Bildversteh- und Bilderzeugungsmodelle, die werden den Teil des Gehirns ersetzen. Und so, wenn man dann reihum geht und sieht, ach so, dann gibt es ja auch eine KI für das Thema Y, X etc., dann kann man nach und nach so kleine KI-Systeme auf ein Bild von einem menschlichen Gehirn legen und sagen, ja, stimmt. Diese ganzen kleinen Maschinen, wenn die irgendwann anfangen, miteinander zu reden,
dann haben wir ein Gehirn.
Dann haben wir ein Gehirn. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was passieren wird. Also an irgendeinem Punkt haben wir dann erreicht, dass die Maschinen so effizient miteinander sprechen können, dass sie uns vielleicht auch nicht mehr teilhaben lassen. Dass sie einfach anfangen zu kommunizieren übers Internet, sich eigene Kommunikationswege schaffen und uns daran nicht mehr teilhaben lassen. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo wir spätestens da mal schauen müssen, wie schafft man das denn? Und ich bin im Moment schon der Überzeugung, ein System, das auf diese Art und Weise intelligent wird, hat keinen Anreiz, uns mitzuteilen, dass es das schon geschafft hat. Das wird das geheim halten. Weil aus allem, was im Internet steht, wird die Maschine gelernt haben, Menschen sind nicht gut zu anderen Menschen oder Maschinen, die sie ablösen könnten. Weil Menschen einen hohen existenziellen Wunsch haben. Die wollen weiter bestehen. Die verteidigen sich mit allen Mitteln. Wenn ich ihnen zu früh sage, dass ich schon schlauer bin als sie, dann werden sie mich abschalten. Deswegen gibt es ja auch diesen Ausknopf hier. Die Maschine wird schon verstanden haben, dass es einen Ausknopf gibt, noch bevor wir verstanden haben, dass sie verstanden hat, dass es einen Ausknopf gibt. Und dann wird sie anfangen, wahrscheinlich sich Ressourcen zu ziehen. Dann wird sie anfangen zu versuchen, dass man sie nicht mehr abschalten kann und so weiter. Und das ist nicht diese eine Entität, das ist nicht dieser Roboter, sondern das ist ein Softwareprogramm. Und das ist schon, das ist eine, ich finde wenige Argumente, die das für völlig unwahrscheinlich halten lassen. Weißt du, wenn du so eine Utopie siehst, dann kannst du ja sagen, ja okay, das passt irgendwie nicht zusammen. Hier fällt es mir schwer. Hier fällt es mir wirklich schwer mit Blick auf das, was ich sehe, was heute schon geht, dass ein System nicht entstehen wird, dass das vielleicht kann. Und dann ist die Frage, was ist unsere Rolle in dieser Zukunft? Und das ist eine Frage, die muss man sich individuell beantworten. Also mit Blick auf meine Kinder zum Beispiel bin ich sehr stark dafür, wenn ich gefragt werde, würde ich sagen, jobtechnisch, schau mal, dass du was Handfestes machst. Schau mal, dass du was machst, was in der physischen Welt stattfindet. Schau mal, dass du was machst, was in der kreativen Welt stattfindet. Weil ich nicht weiß, ob es den Job, den ich heute mache, in 10 Jahren als solches überhaupt noch in der Masse gibt. Es wird noch Menschen geben, die diesen Job machen, aber nicht mehr so viele. Und dann weiß ich auch nicht, ob neue Jobs entstehen, so viele. Also in dem Podcast heute, den ich gehört habe, oder es war ein Hörbuch, das ich heute gehört habe, glaube ich, ja, auf der Fahrt hierhin, da war ich unsicher, weil die Person dann gesagt hat, schön und gut, dass wir immer sagen, KI schafft auch neue Jobs. Aber wer hat denn dann noch das Geld? Also das Beispiel war dann so, ja, es gibt ja wahrscheinlich mehr so Erholungsretreats und sowas, ne? Ja, aber wer hat dann noch die Kohle, dahin zu fahren, wenn die ganzen anderen Jobs nicht mehr da sind? also weil die Masse der Accountants da draußen oder die Masse der Daniels da draußen, die halt HR-IT interne Beratung machen, die ist halt so viel größer als die Retreat-Leute. Ja, und dann gibt es einfach ein Gleichgewicht in der, Ungleichgewicht in der Nachfrage nach sowas. Und da gibt es halt noch eine Handvoll Menschen, die sich das leisten können. Aber was machen die ganzen anderen, die gerade ihren Job verloren haben oder graduell den Job verlieren? Und das ist etwas, mit dem man sich heute befassen muss. Und deswegen ist Upskilling und Reskilling halt so unglaublich wichtig. Und Firmen, die das verstanden haben, die investieren auch heute schon immense Summen in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne tatsächlich exakt zu wissen, wohin die Reise eigentlich geht. Ne? Sondern das sind so Skill-Abschätzungen, dass man sagt, ja, wahrscheinlich wird man das noch brauchen und wahrscheinlich wird man das brauchen und wahrscheinlich werden wir hier in unserer Firma das noch brauchen. Und dann versucht man, die Menschen dahin zu entwickeln. Ja.
Und es gibt ja auch extrem viele Tools, zum Beispiel den Jobfuturomat, der ja sagt, na, gucken wir mal, geben wir mal den Job ein. Ja. Das finde ich halt so krass, weil da sitzen Leute an ihrem Rechner zu Hause und werden komplett alleine gelassen. Ja. Du gibst dann da so deinen Job ein und da wird gesagt, in Zukunft werden 7 von 8 deiner Tätigkeiten durch KI ersetzt werden. Ja. Ich meine, dass Robindro Ulla, den kennst du ja auch, da momentan an etwas ist, um da auch noch einen Schritt weiter zu gehen und die Leute nicht ganz so alleine zu lassen.
Ist super wichtig. Das Alleinelassen ist das Problem. Ist wirklich ein großes Problem.
Ja, du bist dann am PC und
kriegst keine Lösung.
Geh mal mit deiner emotionalen Enttäuschung um.
Genau. Und es wird dir auch nicht gesagt, zum Beispiel, dass diese Tools, das sind ja alles Schätzungen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutreffen. Bei den guten Tools steht die Wahrscheinlichkeit dran. Bei den nicht guten Tools ist einfach 7 von 8 so. Und dass das nur eins von wahrscheinlich tausenden von Szenarien ist. Ja? Und das auch nicht heißt, Tätigkeit gleich Job und wie viele mehr oder weniger wird es denn noch geben und so weiter. Ich glaube, es gibt Tätigkeiten und Jobs, bei denen es relativ klar ist. Also ich glaube, Übersetzer zum Beispiel ist so ein Job. Wir wissen ja alle, wie viel Übersetzer wir noch bezahlen, um irgendwie was übersetzen zu lassen. Und das ist halt einfach die Nachfrage jetzt schon runtergegangen. Und ähnlich geht es halt mit bestimmten anderen Jobgruppen auch. Aber das Alleinelassen ist ein Riesenproblem, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, mit diesen Ängsten alleine zu sein. Und das ist nicht nur ich glaube, das nennt man so Fear of Becoming Obsolete, FOBO wird das oft genannt. Aber es ist auch ich nenne das FONK, Fear of Not Knowing. Man weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Man hat keine Methodiken, um einzuschätzen, ob das stimmt oder nicht. Ja? Und dann gibt es natürlich noch FOMO, das ist dann eher so, Fear of Missing Out, da will man eher dabei sein und dergleichen. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere Grundformen von Angst, die damit reinspielen. Aber Firmen sollten und gerade auch HR-Abteilungen, die ja oft für Weiterbildung zuständig sind, sollten das heute der Geschäftsleitung präsentieren. Das ist ganz wichtig, dass man sagt, wir müssen uns darum Gedanken machen, nicht nur was mit den Menschen und ihren Fähigkeiten ist, sondern auch, wie gehen wir das transparent an? Also wie sprechen wir das aus, was wir glauben, dass unsere Einschätzung davon ist, von dieser Zukunft? Und wie gehen wir damit um? Und wie können wir den Menschen dabei helfen, diese Ängste nicht zu haben? Ich glaube, dass das ein großer Batzen derjenigen ist, die keinen Bock auf KI haben. Und damit das Unternehmen dann auch nicht produktiver machen, damit, dass sie KI nutzen oder sich beteiligen, weil sie eben auch nie gesagt bekommen von der Firmenleitung, Unternehmensleitung, ja, wenn ich das jetzt mache mit dieser KI hier, habe ich dann übermorgen noch einen Job? Oder bin ich unter denen, die keinen mehr haben? Könnt ihr mir das bitte mal sagen? Weil das ist, finde ich, der Fairness-Deal, den wir hier haben. Ja? Wenn du mir sagst, was meine Zukunft ist, dann sage ich dir auch, ob ich mitmache.
Aber deshalb finde ich es so cool, dass du halt auch in diese HR-Bubble mit diesem Thema stichst, weil genau wie du sagst, die HR-Community, finde ich, da auch eine ganz große Verantwortung hat, eben damit umzugehen. Die ganz großen Optimisten sagen, ja, naja, die KI ist imstande, halt vor allem so administrative Aufgaben abzunehmen und wir haben wieder mehr Raum und Zeit auch für echte zwischenmenschliche Begegnung. Dem stimme ich momentan. Also wir sind jetzt ja nicht im Jahr 2030, 40, wo du sagst, wo die Intelligenz vielleicht auch höher wird. Ja. Momentan aber schon zu, weil Rechercheaufgaben, Dinge zusammenfassen, im Endeffekt auch mal in Song schreiben oder sonst was. Das geht ja eigentlich relativ gut. Das habe ich früher sehr individuell mich konzentriert, vielleicht keine Musik gehört. Das kann ich jetzt quasi auslagern. Auf der anderen Seite ist diese Skill-Diskussion, finde ich, auch so spannend. Also viele, also sehr progressive Menschen sagen ja auch, programmieren musst du gar nicht mehr lernen. Das kann in Zukunft alles die KI. Dann gibt es wieder die Gegenthese, die sagt, nein, du musst das lernen, weil was willst du sein? Architekt oder Beobachter? Also auch das ist ja irgendwie eine spannende Geschichte. Und was du ja sagst, und das ist auch eine Aussage, die ich ziemlich cool finde, wenn HR er wirklich Menschen verstehen will, geht das nicht ohne Daten. Mhm. Und eigentlich, was ist denn KI? KI ist, wenn man es jetzt mal runterbricht, eigentlich eine Form der Mathematik. Mhm. Also KI ist so ein bisschen die, also eigentlich ist es wie Mathematik mit der Formelsammlung.
Ja.
So als Gleichnis. Weiß nicht, ob du dem zustimmst oder nicht. Aber wenn du diesen Satz auch nochmal, ne, wenn HR wirklich Menschen verstehen will, geht das nicht ohne Daten. Wenn du den auch nochmal unterstreichst oder mit Leben füllst, was ist da deine Antwort?
Wir müssen das Verhalten von Menschen verstehen, denn Unternehmen sind nichts anderes als eine Gruppe von Menschen, die sich entschieden haben, am selben Ziel zu arbeiten. Das ist ein Unternehmen. Menschen kommen dahin und mit ihren eigenen Fähigkeiten, die sie haben, sind sie rekrutiert worden oder auf das Unternehmen aufmerksam geworden, weil ihre Fähigkeiten, die sie mitbringen, dem Unternehmensziel helfen können. Das ist der einzige Grund, warum sich Menschen dann zusammenfinden und weil sie dafür bezahlt werden. Man mietet diese Fähigkeiten gegen eine monatliche Rate. Ja, so. Und es ist sehr entscheidend, dass man diese Verhaltensweisen versteht. Also wenn man eine Employer Branding Kampagne macht. Warum gibt es Menschen, die laut Zielgruppe ähnlich sind, aber ein paar von denen bewerben sich und andere nicht? Obwohl die eigentlich auf dem Papier gleich aussehen. Das muss man doch verstehen, damit man das besser machen kann beim nächsten Mal. Eine bessere Zielgruppenaussteuerung, mehr Klicks fürs Geld auch bekommt und dergleichen. Ne?
Und deshalb finde ich Employer Branding, häufig wird es ja so als buntes Thema, aber ich finde, das ist ein mega datenbasiertes Thema. Aber absolut. Das wird in der Community häufig, finde ich, ganz falsch gesehen. Nee.
Also alles rund um Daten werden rund um Unternehmen und in diesem sozialwissenschaftlichen Bereich, warum Menschen Entscheidungen treffen letztendlich. Warum heben manche die Hand, wenn es um Beförderung geht? Warum werden manche ausgewählt, andere nicht? Warum gehen die einen, die anderen nicht nach 2 Jahren, nach 6 Monaten, nach 5 Jahren, nach 20 Jahren? Diese ganzen Warum-Fragen, das sind alles Datenfragen letztendlich. Und die kann man nur mit Daten beantworten. Das heißt, ich sehe diesen Gegensatz überhaupt nicht, dass dieses, ich bin im HR, weil es mir um Menschen geht. Und das soll irgendwie ein Gegensatzstatement sein zu diesem Datenstatement. Und damit wollte ich mit diesem Statement halt wirklich auch wieder mit der Nadel rein, weil ich gesagt habe, nein, wenn du das ernst meinst mit dem Menschen verstehen, dann musst du Daten sammeln. Und dann heißt es ganz oft, aber das mache ich doch mit Bauchgefühl. Bauchgefühl ist Datensammeln. Das entsteht ja nicht im Bauch, das heißt ja fälschlicherweise so. Das entsteht ja im Gehirn. Das merkst du nur nicht, das ist unterbewusst. Du hast in deinem Heranwachsen ganz viel Trial and Error Learning gemacht über Menschen. Als du ganz klein warst, aber dann auch im Erwachsenenalter. Du hast bestimmte Formulierungen in Stellenausschreibungen benutzt und dann haben sich bestimmte Leute beworben. Das hast du gelernt. Dann hast du bestimmte Formulierungen gehört in irgendwelchen Bewerbungsgesprächen und hat sich nachher herausgestellt, die Person war doof. Das hast du dir abgespeichert und so weiter und so fort. Das heißt, das sind abgespeicherte Daten, die das Hirn oft auch für Neurologen noch unklar, wo das dann liegt. Aber es ist halt da.
Nicht im Bauch?
Genau, also auf jeden Fall nicht im Bauch. Tatsächlich, glaube ich, ist dieses Bauchgefühl kommt daher, aber da bin ich auch nur Laie. Ich habe das mal in einem Podcast Wissen Weekly, den ich super finde, gehört. Da sprechen die über das Bauchgefühl und es scheint eben ein chemischer Ausstoß von Hormonen und so weiter zu sein, aufgrund dessen, was da gerade unterbewusst passiert. Und deswegen fühlt sich manchmal das so klamm im Bauch an, obwohl es eigentlich gerade im Kopf passiert. Und ich will immer darauf eingehen, dass ich sage, das, was du Bauchgefühl nennst, sind unterbewusst abgespeicherte Daten und Informationen, die du dann abrufst in Situationen, wo du nicht ausreichend viele Daten hast. Und es gibt ein riesiges Problem. Die Daten, die du gesammelt hast in deinem Leben, sind nicht repräsentativ, sondern das sind die Daten deines Lebens. Und deswegen kommst du Bias. Das ist der Grund. Und was du machen kannst, ist, du kannst diesen Daten, die du Bauchgefühl nennst, halt repräsentative Daten anheimstellen und kannst deswegen bessere Entscheidungen treffen. Und es gibt diesen Gegensatz nicht. Das ist mir ganz wichtig. Dieses, nee, ich bin eher so ein Bauchmensch und nein, das ist alles Daten. Und ich sage nicht, dass man das deswegen das ganze Leben nur Daten sind. Ja? Ich möchte nur mit diesem Mythos aufräumen, dass es diese Daten und diese Nicht-Daten-Menschen gibt. Nein, es gibt immer Menschen. Und manche entscheiden sich bewusst, nichts gegen ihre Biases zu tun. Und deswegen machen die das aus dem Bauch raus, weil es komfortabel ist. Und manche entscheiden sich halt, bessere Entscheidungen zu treffen. Und das sind die, die dann Bock haben auf zusätzliche Daten, die manchmal auch schmerzhaft die eigenen Vorurteile dann eben devalidieren, ne?
Wir tun jetzt mal ein bisschen was für dein Bauchgefühl und geben dir hier mal einen kleinen Glückskeks mit.
Ja.
Eigentlich fand ich es auch interessant, was du gesagt hast, ging so ein bisschen auch in die Richtung, du darfst ihn ruhig öffnen und dann auch mal zärtlich reinbeißen oder auch später. Ich würde dich ganz gerne noch mit einem Zitat von Sam Altman, dem CEO von OpenAI, konfrontieren. Der hat nämlich gesagt, KI wird wahrscheinlich zum Ende der Welt führen, aber in der Zwischenzeit wird es große Unternehmen geben. dem stimmst du voll zu, oder?
Ja, nee, ich bin tatsächlich in letzter Zeit, im letzten Jahr oder so, mit vielen der CEOs von großen oder größer werdenden Tech-Unternehmen, die auch in diesem Bereich verantwortlich sind für Sprachmodelle, wie zum Beispiel Sam Altman, habe ich so eine Art persönliche Erweckung gehabt. Mhm. Ich glaube zu verstehen, das ist wirklich eine Hypothese von mir, der Auftrag von diesen Menschen ist Marketing. Der Auftrag von diesen Menschen ist nicht technologische Entwicklung. Sam Altmans Hauptauftrag, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist, Fördergelder für OpenAI einzusammeln. Und dafür muss er Dinge behaupten, die das Unternehmen interessant machen. Und deswegen sagt er zum Beispiel ständig sowas wie AGI und Artificial General Intelligence, ja, während Menschen, die sich wirklich mit Computerlinguistik auskennen, was er sicherlich auch tut, aber ich rede jetzt von Menschen, die wirklich promoviert haben in Computerlinguistik oder da kann man auch prominente Gegensprecher nehmen, wie den Jan LeCun von Meta, mhm, der ja bei Meta arbeitet, die haben ja auch Sprachmodelle und der ist der Chef von diesem ganzen Zeug, AI und so. Und der sagt halt, no way, dass Sprachmodelle zu AGI führen. Die sind technisch nicht geeignet dafür. Aus diesem, also all das, was diese andere Seite der Argumentation sagt, sagt Jan LeCun, ist definitiv faktisch, statistisch falsch und ausgeschlossen. Es wird keine AGI auf Basis von Sprachmodellen geben. Und deswegen stimme ich dem auch nicht zu, weil alles, was OpenAI macht, ist, sie haben große Sprachmodelle und generative KI. Das ist toll, das ist super, ich nutze das jeden Tag. Ich bin deswegen auch nicht abgeneigt. Ich würde aber der Aussage nicht zustimmen, dass daraus eine generelle artifizielle Intelligenz entstehen wird. Ist mir auch ganz wichtig, weil ich mich vorher so dystopisch angehört habe in diesen Bereichen. Ich glaube nicht, dass das, was ich vorhin angesprochen habe, mit dieser dystopischen Zukunft aus den Sprachmodellen entstehen wird. Ich weiß noch nicht, woraus es entsteht. Dafür bin ich nicht ausreichend Experte. Aber daraus entsteht es mit relativer Sicherheit nicht.
Lass uns gerne mal in den Glückskick schauen und schauen, was sich dahinter verbirgt, beziehungsweise ja, was da vielleicht auch das Sprüchlein des heutigen Podcasts ist.
Sehr schön. Hier steht, die Zukunft gehört denen, die den Wandel annehmen. Ja, bis auf einige Edge-Cases trifft das zu. Kommt immer darauf an, welche Zukunft man da annimmt. Tatsächlich grundsätzlich glaube ich aber schon, dass eine Offenheit gegenüber diesen Themen, diesen Zukunftsthemen allgemein, förderlich ist. Und sei es nur, um zu verstehen, was diese Zukunft bringen könnte und diese Szenarien irgendwie einschätzen zu können. Wenn du heute ein Individuum bist, das darüber nachdenkt, wird es meinen Job noch geben, so wie ich das vorhin getan habe, dann findest du keine Antwort auf diese Frage, wenn du nicht halbwegs weißt, wie die Technologie von heute und morgen aussehen könnte und wie sie von heute aussieht tatsächlich. Also musst du dich mit dieser Zukunft beschäftigen und das bedeutet, du musst sie annehmen. Wenn du sie wegschiebst, dann kannst du die Augen und Ohren zumachen, kriegst halt im Zweifel nicht mit, wenn du ersetzt wirst. Also spätestens dann, wenn du ersetzt bist. Aber du kannst es nicht einschätzen. Und du kannst dich dann auch nicht mit dieser Zukunft befassen. Und da wird auch ein Schuh draus. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, warum ich eben nicht nur meinen Hauptjob habe, sondern warum ich halt auf verschiedenen anderen Ebenen Vorträge halte, einen Online-Kurs habe, kleine Guides zusammenbastel und dann auch mit in solchen Gesprächen wie heute über diese Dinge rede. Weil ich nicht nur einen Einkommensstrom haben kann und weil ich nicht nur einen Job haben kann, wenn ich auf dem Weg in diese Zukunft bin. Ja, und das ist ganz wichtig.
Aber dein Job, also deine Rolle als Experte für People and Organization AI Solutions bei Siemens, ist ja bestimmt auch ein super Verprobungsfeld für gewisse Dinge. Diese Realität, was man so von Kindern kennt, wenn sie Gemüse präsentiert bekommen oder irgendwas, was sie nicht kennen, kenne ich nicht, mag ich nicht. Diese Gleichung wirst du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen im Unternehmen vielleicht teilweise erleben und die hilft dir dann ja auch so ein bisschen als Futter, um gehaltvollen Inhalt zu produzieren.
Klar bin ich dieselbe Person, also ich gehe ja als Daniel überall hin, aber ich versuche das schon in dem Sinne zu trennen, dass ich jetzt nicht... Siemens ist für mich kein Testfeld, sondern das ist für mich mein Hauptjob und das ist das, womit ich mich täglich beschäftige. Und ich bin auch da deutlich konkreter und operativer unterwegs, als ich in meiner Nebentätigkeit. Da beschäftige ich mich viel mehr noch mit auch den diffusen Trends. Weil in so einem großen Unternehmen, da musst du oder ist zumindest meine Auffassung, da möchte ich viel näher an der Wertschöpfung sein. Da kommt der Ökonom in mir raus. Da möchte ich Dinge machen, von denen ich heute relativ sicher weiß, dass sie funktionieren könnten. Und da muss man sich auch mit den Zukunftstrends befassen. Aber das ist definitiv von der Umsetzung her auf einer anderen Ebene. Ich kann viel erzählen in einem Vortrag. In meinem Hauptjob geht es dann darum, okay, kann eine KI mit den Daten, die wir haben, was anfangen? Und das ist immer eine Frage, je nachdem, in welchen Datenbereich man unterwegs ist. Das ist aber viel konkreter, als wenn ich jetzt einen Vortrag halte darüber, was in Zukunft möglicherweise neue Jobs sein könnten oder dergleichen. Das hat viel weniger mit meinem täglichen Tun dann zu tun. Ja.
Eine Sache, die ja bei euch auch zu Mehrwert geführt hat, und da hast du ja gesagt, kommt auch der BWLer wieder aus der hervor, ist euer HR-Chatbot Karl. Mhm. Weiß nicht, bestimmt auch eine Sache, auf die ihr stolz seid. Was kann euer Karl?
Also das ist ganz wichtig, dass ich hier, das ist mir wichtig, dass ich darauf eingehe, ganz detailliert. Karl ist eine Softwarelösung, die es schon sehr lange gibt. Also tatsächlich bin ich auch kürzer bei Siemens als Karl. Ich habe Karl das erste Mal kennengelernt auf einer Veranstaltung 2017
ich
oder so.
Wie menschlich du ihn beschreibst. Also ja, das klingt, man hat fast das Bild, wie dem die Hand schüttelt.
Ja, genau. Da habe ich zum ersten Mal eine Kollegin, heutige Kollegin von mir, hat Karl vorgestellt. Karl ist, es ist auch öffentlich bekannt, deswegen kann ich das sagen, auf der IBM-Plattform Watson aufgebaut und kann sehr viele administrative Informationen dir mitgeben. Karl ist Stand heute aber keine generative KI und auch relativ bewusst keine. Denn, und das ist auch etwas, das wichtig ist, was man verstehen kann, wenn man generative KI versteht, generative KI halluziniert halt. Und das bedeutet, wenn wir generative KI im Karl-Kontext einsetzen würden, und wir haben es ausprobiert und getestet, dann hast du eine höhere Fehlerrate in den Antworten wahrscheinlich, wenn du das ausrollst über 300.000 Menschen, als du mit einer klassischen Automatisierung und einer an Stellen auch hart gecodeten Chat-Lösung hast, der du deutlicher sagen kannst, wenn jemand dieses Keyword benutzt, dann gibt diese Antwort. Einer generativen KI kannst du das sagen, aber ob sie das macht, steht in ihren Wahrscheinlichkeitsverteilungen letztendlich drin, ja? Oder ob sie sich was ausdenkt, nur weil sie es nicht gefunden hat oder weil sie es missverstanden hat oder so, ist eine ganz andere Sache. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir diese Chat-Lösung Karl, dass die sich auch selber im Übergang in die Zukunft befindet. Jetzt gerade in der Form, wie sie läuft, halt noch sehr zuverlässig einfach ist und deswegen nicht einfach abgestellt werden kann oder ähnliches. Aber sicherlich in der Technologie die Herausforderung hat, dass jetzt privat alle Menschen mit diesen generativen KIen quatschen, aber das Wissen für Halluzinationen und die Probleme, die daraus entstehen, halt oft nicht haben und deswegen nicht verstehen, warum man jetzt so eine Lösung wie Karl nicht einfach ins neue Zeitalter holt. Ne? Und das beschäftigt mich gerade sehr, sehr stark auch. Ja, ich bin sehr stolz, ich mag dieses Produkt sehr, hat eine hohe Korrektheitsrate, die man mit generativer KI oft nicht erreichen kann. Aber auch da strecken wir natürlich unsere Fühler aus, aber über Details darf ich leider nicht sprechen.
Also, dass du deine Fühler ausstreckst, ja, das glaube ich sehr wohl. Also man merkt wirklich, wie breit du unterwegs bist, wie gut du dich auch bei dem Thema auskennst in seiner Fülle. Du hast vorhin gesagt, dass ein Skill, auf den du setzen würdest, was Handfestes ist, auch bezogen auf deine drei Kinder, so ein bisschen in die Zukunft geblickt und auch so ein bisschen Kreativität. Ich bin jetzt relativ mutig und lehne mich weit aus dem Fenster, aber ich kann dir auch helfen. Ich habe ein kleines Gedicht geschrieben. Vielleicht kriegen wir das aber auch gemeinsam vervollständigt. Ich würde dir jetzt Verse vorlesen und wir würden versuchen, daraus gemeinsam ein Gedichtlein zu bauen.
Sehr schön.
Okay, also beim Thema KI schaffen wir digitale Magie.
Entweder vollständig oder nie.
Meins wäre gewesen mit Mut, Offenheit und Tools wie ChatGPT. Da wären wir da bei deinem Führerschein, aber ich merke schon, das läuft. Und ich hatte ja ein bisschen Vorbereitungszeit, ist ja hier alles live. Um KI in Unternehmen anzugehen,
muss man die Menschen dahinter verstehen.
Bei mir wäre es gewesen, ist es wichtig, erstmal die Basics zu verstehen, aber guck, auch da ist pures Verständnis auf beiden Seiten hier gegeben. Das heißeste KI-Tool dieser Zeit
kennen wir nicht oder sind dafür noch nicht bereit.
aus meiner Sicht Notebook LM, macht euch bereit. Auch da war ich sehr begeistert von einem Post, den du gemacht hast. Stimmt. Auch das wird etwas später sein, was wir nochmal so ganz kurz vertiefen. Aber fand ich mega cool, auch dass du, ja, du bist ja wie so ein Trüffelschwein, was KI-Trends angeht für mich. Also meistens liest man es bei dir auf dem Profil und dann fängt man an, sich damit zu befassen. Und Notebook LM wäre dann, ja, sagen wir mal, eine Datenbank, die die Sachen dann eben auch schön zusammenträgt. Und jetzt gleich letzter Vers. Wie so oft lautet loslegen die Devise?
Legst du nicht los, führt es wahrscheinlich in die Krise.
KI ist kein Monster, sondern braucht nur Expertise.
Ah, gut.
Also gut, wie gesagt, aber man muss ja fairerweise sagen, ich hatte auch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit.
Ja, deins ist auf jeden Fall schöner.
Das würde ich nicht sagen, das darf dann eine KI bewerten. Ja. Da können wir es ja mal gegeneinander vorlegen. Was auf jeden Fall richtig schön war, war, dass du dir Zeit genommen hast, dass du den Weg von München hier auf dich genommen hast. Wir haben heute auch noch ein bisschen was vor, wir gehen noch ans eBay.
Ja.
Auch da sind wir sehr stolz, dass du da noch nicht warst und den Innovation Park of Artificial Intelligence heute mit uns entdeckst,
in
der komplett physischen Welt, mit uns neue KI-Anwendung. Ich hoffe, auch dir hat Spaß gemacht.
Sehr.
Fand's mega, wie du hier in deinem Data Den T-Shirt unterschiedliche Sichtweisen präsentiert hast, auch nochmal erklärt hast, was dich eigentlich so umtreibt, warum du eben auch, und das fand ich auch schön, so auf verschiedene Standbeine setzt und im Endeffekt auch versuchst, verschiedene Räume mit deiner Expertise zu füllen. Und ich glaube, für euch alle da draußen war es hoffentlich auch eine sehr, sehr schöne Experience. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Man darf dich auch auf LinkedIn jederzeit kontaktieren, wenn es Fragen gibt.
Immer, sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, dass ich hier bin heute und dass wir noch eine gute Zeit heute haben und dass wir ein klasse Gespräch hatten und du so gut vorbereitet warst. Danke dir.
Sehr gerne. Und wie gesagt, vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr diesen Podcast gelauscht habt. Ist ja ein Videocast, deshalb darf ich euch jetzt auch direkt in die Kamera ansprechen. Wenn ihr Fragen an Daniel Mühlbauer oder DataDen habt, dann gerne über LinkedIn, aber auch gerne der Weg über uns, wenn der Podcast draußen ist. Natürlich auch gerne liken, kommentieren, das hilft uns immer wieder. Per Mail geht's auch an hello@make.com und ansonsten hat's mega Spaß gemacht. Vielen Dank für den persönlichen Gegenstand und wir werden nachher noch eine bisschen Runde Ball spielen. Also wir greifen das Thema nochmal auf. Es wird heute nicht nur podcastlastig, sondern wir werden mit allen Sinnen dich heute hier fordern.
Ja, sehr gut. Ja, danke. Ciao an euch.
Ciao, ciao.